Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu diesen Zumutungen am Ewigkeitssonntag. Heute endet das Kirchenjahr mit einem Ausblick auf die Ewigkeit. Zugleich kündet sich das Neue schon an. Dass es sehr viel schneller als vermutet Advent werden wird, merken wir auch daran, dass heute wieder der Karatutag ist. Nach diesem Gottesdienst sind Sie dazu im evangelischen Haus willkommen, um unsere Partnerschaft mit Tansania zu bekräftigen, sich mit passenden Geschenken einzudecken und wenn Sie mögen, sich auch beköstigen zu lassen. Margarete Kern ist so freundlich, uns dazu das Nötige mitzuteilen.
Bevor ich Sie nochmal auf unseren Partnerschafts-Karatu-Tag hinweise, möchte ich Ihnen hier diese Kerze zeigen. Es ist unsere Partnerschaftskerze. Wir haben sie im Sommer, wie wir in Tansania waren, in allen unseren Partnergemeinden verteilt. Sie brennen jetzt bei unseren Partnern in Karatu-Stadt, in Bashai und Gongali, stehen dort auf dem Altar. Und ich möchte heute die Partnerschaftskerze für unsere Kirchengemeinde entzünden, das uns einfach nochmal deutlich macht, wir sind verbunden miteinander. Das Licht Gottes scheint uns allen. Und gerade jetzt in dieser Zeit brauchen unsere Geschwister in Tansania auch unser Gebet ganz stark. Vielleicht hat es der eine oder die andere von Ihnen in der Presse verfolgt. Es gab Wahlen am 29. Oktober. Ich zitiere hier aus einem Rundbrief von dem Ehepaar Kronenberg. Die Wahlen wurden von internationalen Organisationen als nicht frei und nicht fair eingestuft. Die Opposition wurde ausgeschlossen, zum Teil im Vorfeld verhaftet. Am Wahltag und in den Tagen danach kam es landesweit zu schweren Protesten. Die Sicherheitskräfte reagierten äußerst hart. Es gab Schüsse, Tränengaseinsätze und hunderte Festnahmen. Mehrere Tage lang wurde das Internet abgeschaltet, wodurch eine unabhängige Berichterstattung kaum möglich war. Die Angaben zu den Opfern gehen weit auseinander. Die Opposition spricht von etwa 700 Toten. Einige Menschenrechtsgruppen vermuten sogar mehr als 3000. Sicher ist das alles nicht. Sicher ist, dass es viele Tote und viele Verletzte gab. Die Stimmung im Land hat sich beruhigt, ist aber weiterhin sehr, sehr angespannt. Und es ist sehr schmerzhaft zu sehen, wie das Land unter dieser Krise leidet. Und im Gebet daran entzünde ich jetzt die Partnerschaftskerze. So fühlen wir uns heute ganz besonders verbunden mit unseren Partnern und Geschwistern in Tansania. Und ich möchte Sie einladen im Anschluss an diesen Gottesdienst zu einer wärmenden Suppe. Es gibt ein Suppenbuffet, es gibt Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen. Es gibt einen Bazar mit Plätzchen und allerlei anderer leckerer Dinge, zum Beispiel auch als Weihnachtsgeschenk. Und es gibt natürlich auch weitere Informationen und Sie können den Brief von Kronenbergs dort auch im Original und in aller Länge lesen. Ich wünsche einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, vielen Dank, Margarete Kern. Wir haben das am Anfang gemacht, damit Frau Kern zu den letzten Vorbereitungen wieder rübergehen kann, damit dann alles bereit ist, wenn wir kommen. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Erkundungsflüge in ein weiteres Leben. Wenn das Kirchenjahr endet, gedenken wir der Toten und wir schauen unserer Erlösung entgegen. Vielfache Hoffnungsbilder gibt es dafür in der Bibel. Eines, ein eher ungewöhnliches, soll uns heute beschäftigen. Ich möchte Ihnen erzählen von den Erkundungsflügen der Vögel, die Noah am Ende der großen Flut aussendet aus der Enge der Arche. Zuerst ein Rabe und danach eine Taube heben die Flügel und erkunden, ob es jenseits der Kiste ein Weiterleben gibt. Ein Weiterleben über die Katastrophe hinaus oder gar noch mehr, ein weiteres Leben. Ein Leben, das sich weitet über das hinaus, was wir innerhalb unserer Begrenzungen normalerweise wahrnehmen können. Ein Leben in der umfassenden Gegenwart Gottes, die längst da ist und alles umfasst, was lebt und stirbt und leben will. Stimmen wir uns ein mit dem Lied »Meine engen Grenzen« im Liederheft Nummer 83. Nach langen Tagen quälender Ungewissheit streckt Noah die Hand aus der Arche und es landet bei ihm eine Taube. Sie hat einen Ölzweig im Schnabel. In der Menschheitsgeschichte ist diese Szene vielfach dargestellt worden. In Katakomben schon, auf Ikonen, auf Emporengemälden, in Gemeindebriefen, in Kinderbibeln. Liebevoll gemalt von Marc Chagall und unvergesslich gezeichnet von Pablo Picasso als Friedenstaube nach dem Zweiten Weltkrieg 1949. Auf Aufklebern und Bannern stilisiert, als Ausdruck der Sehnsucht nach Frieden, missbraucht auch von solchen, die gar keinen Frieden wollen. Auch der Münchner Künstler Walter Habdank hat diese Szene in Holz geschnitten. Mir hat sich seine Darstellung tief eingeprägt, denn jahrelang hing Habdanks Druckgrafik handsigniert in der Gemeindeakademie in Rummelsberg. Walter Habdank war Sohn eines Rummelsberger Diakons. Immer wieder habe ich dort auf Noah geschaut, mit seinem vom Leben gezeichneten Gesicht, voll banger Erwartung und stiller Vorfreude. Heute habe ich Walter Habdanks Version von 1970 mitgebracht auf ihrem Gottesdienstblatt, weil sie eine besondere Frage für mich aufgeworfen hat. Ist da wirklich allen Ernstes eine Taube dargestellt oder ist es doch eher ein Rabe? Oder beides in einem, weil beides zu uns Menschen und zu unseren Erkundungsflügen gehört. Jedenfalls nach der Noah-Erzählung in der Bibel. Dort heißt es, nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen könnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er seine Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte Noah noch weitere 7 Tage und ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. Sie kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ die Taube ausfliegen. Sie kam nicht wieder zu ihm. Eine Zwischenbemerkung möchte ich machen. Die Erzählung von der Rettung einer Menschenfamilie und ihrer Tiere aus der Flut ist ganz große Weltliteratur. Sie gehört zu den Urerzählungen der Menschheit, voll tiefer Weisheit und leider auch bestürzender Aktualität. Es geht um die uralte und immer wieder neue Frage, ob es im Angesicht von Naturkatastrophen und von menschlicher Dummheit und Bosheit eine Chance zum Überleben gibt für Mensch und Tier. Also auch um die Frage, die diese Woche auf der Klimakonferenz am Amazonas verhandelt worden ist. Bei allem Realismus ist die Geschichte von der Arche Noah eine fiktive Erzählung. Sie ist wahr, nicht weil das mit Noah und der Arche mit all den Tieren so passieren hätte können. Wir hätten die alle in ein Schiff passen sollen, sondern weil ihre Botschaft wahr ist und sie voll ist von Realismus und existenzieller Symbolik. Auch in der kurzen Szene, die uns heute aus dieser Geschichte beschäftigt. Die Arche läuft auf Grund und Noah weiß nicht, was die Überlebenden draußen erwarten wird. Sein rettender Kasten hat keine Fenster, nur oben eine mühsam abgedichtete Luke. Die drückt er jetzt auf. Er stellt fest, dass kein Regen mehr fällt. Aber was aus der bewohnbaren Erde geworden ist und wie es auf ihr weitergehen kann, das weiß er nicht. Nur zu gerne hätte Noah einen ersten Überblick. Als erstes schickt er einen Raben los, den klügsten Vogel an Bord. Den, der jenseits der Enge und des begrenzten Blickfeldes der Menschen im Kasten der Arche aus der Luft den Überblick über die Lage gewinnen könnte und schauen, ob sich neue Perspektiven für das Leben eröffnen. Ein fliegender Vogel hat einen bedeutend weiteren Gesichtskreis als ein Mensch knapp über den Wellen. Ob dieser Rabe einst als Jungvogel gezähmt worden war, das kann man, oder ob er nur klug genug gewesen war, sich während der Flut auf der Arche niederzulassen, wir wissen es nicht. Seine Intelligenz und sein scharfer Blick jedenfalls prädestinieren ihn für den ersten Erkundungsflug. Schon immer hat der Rabe mit seiner stolzen Gestalt und seinem metallisch-schwarzen Gefieder die Menschen fasziniert. Übrigens nicht zu verwechseln mit der Krähe, die es bei uns reichlich gibt. Aber er hat die Menschen auch erschreckt, denn er verzehrt neben Getreide und Kleintieren auch Aas. Und er ist schwarz, rabenschwarz. So bewegt er in aller seiner Ambivalenz seit jeher die Fantasie der Menschen in Märchen und Mythen. Da wird er zum Unglücksraben, zum Rabenvater oder zur Rabenmutter, diebisch und gefährlich, zum Einflüsterer auf den Schultern heidnischer Götter und unheimlicher Menschen. Man sah ihn einst auch häufig dort, wo der Tod Einzug gehalten hatte, an Hinrichtungsstätten und nach Schlachten, nach Unglücksfällen und Katastrophen, als Rabenaas, als Galgenvogel, immer im schwarzen Gewand. Da ist die biblische Botschaft eher ein Gegengewicht. In der Bibel wird der Rabe durch die Bank positiv gesehen. Nach dem Noah-Mythos begegnet er uns erstmals wieder, als der verfolgte Prophet Elia sich in den Felsen am Bache Krit vor seinen Verfolgern verstecken muss. Da ernährt er sich mit von dem, was die Raben dort ihren Jungen bringen oder als Vorrat verstecken. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Hier steht der Rabe dafür, dass es auch in größter Lebensgefahr eine Aussicht auf Überleben gibt. Gott hat da Wege, an die wir selbst nie denken würden. Zur Not bedient er sich auch einer Rabenkolonie. Im Schöpfungspsalm 147 wird der Futterruf der jungen Raben im Nest sogar als ein Gebet interpretiert. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt uns an Gott, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Die nach Futter rufenden Raben werden zu Vorbildern des Rufes zu Gott. So eindringlich und penetrant wie die das machen, so soll man es auch machen in seinen Bittgebeten. Auch für Jesus werden die Raben in der Feldrede nach Lukas zur Aufforderung zum Gottvertrauen. Seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Das ist die Lukas-Variante der Bergpredigt. Wie ergeht es aber dem Raben bei Noah auf seinem Erkundungsflug? Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Der Rabe fliegt, er fliegt hin und her und schaut. Er sieht die Welt nach der Katastrophe. Die Spitzen der Berge schauen heraus, die Arche hat auf dem Ararat aufgesetzt, die Wasser laufen langsam ab und es wird sichtbar, was alles zerstört ist und wie viele Opfer es gab bei Mensch und Tier. Viel Arbeit für Raben, keine Zeit zurückzukommen. Für Noah ist das Ausbleiben des Raben bei aller Ungewissheit ein erstes kleines Hoffnungszeichen. Wäre weiter Land unter, wäre der Rabe zur Arche zurückgekehrt. Thank you. Haben Sie die Bettelrufe der jungen Raben gehört? Ein Gebet. Noah gibt sich nicht zufrieden. Als nächstes holt er aus der Arche eine Taube. Ihr Vorteil, sie kehrt am Abend verlässlich zu ihrem Schlag zurück. Im vorderen Orient ist die Felsentaube von selbst zu den Häusern der Menschen gekommen, hat sich bei ihnen eingenistet, ist halbzahm geworden, eines der frühesten Haustiere. Die Taube ist bei weitem nicht so klug und weitsichtig wie der Rabe, eher zart und verletzlich, aber den Menschen nahe und vertraut. Sie gilt als sanft, ihr Gefieder ist hell, meist. So ist die Taube zu einem sehr breit verstehbaren Symboltier geworden, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Auch in der Bibel ist das so. Im Hohelied wird die geliebte Braut meine Taube genannt. Sie steht sinnbildhaft für Sanftmut, Einfalt, Unschuld, Symbol der Partnerliebe und der Fruchtbarkeit. Ein Taubenpaar genügt auch als Opfer für die Armen. Auch Maria und Josef bringen ein Pärchen Tauben, als ihr Kind geboren ist. Später ist Jesus selbst fasziniert von der Echtheit und Unmittelbarkeit der Tauben. Klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben sollen seine Jünger sein. Er hätte auch sagen können, klug wie die Raben und ohne falsch wie die Tauben. Die spirituelle Erfahrung bei seiner Taufe beschreibt Jesus mit dem Herabkommen einer Taube auf ihn. So wird die Taube zur Veranschaulichung des Heiligen Geistes, auch hier in unserer Laurentiuskirche, wenn Sie vorne auf das Foto schauen oder unten unter der Kanzel. Und außen auf dem Dach der Laurentiuskirche sehen wir, wie kirchennah die Altdorfer Stadttauben bis heute geblieben sind. Weit über die christliche Deutung hinaus ist die Taube aber spätestens seit Picassos Zeichnung ein weltweit wirkmächtiges, wenn auch manchmal missbrauchtes Symbol des Friedens. Wie geht es der Taube des Noah bei ihrem Erkundungsflug? Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Die Taube kann mit Wasser und Schlamm, mit Zerstörung und Tod nichts anfangen. Sie findet da keinen Platz zum Leben. So kehrt sie unverrichteter Dinge zur Arche zurück. Noah streckt langsam die Hand nach ihr aus und holt sie herein. Wo die Taube keinen Grund unter den Füßen findet, wird es den für ihn und die Seinen auch noch nicht geben. Da harrte Noah noch weitere 7 Tage und ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. Sie kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Diese Szene hat sich ins kulturelle Gedächtnis der Menschheit tief eingegraben. Das Ölblatt im Schnabel der Taube steht dafür, dass nicht alles zu Ende ist, sondern dass über die Menschheit Katastrophen hinweg das Leben weitergeht. Die alten Ölbäume haben offenbar die Flut überlebt. Die Menschen werden sie als Lebensgrundlage dringend brauchen. Die Taube denkt daran sicher nicht. Als Taubenhalter und Taubenzüchter ist dem Noah klar, dass die Taube den Zweig im Schnabel schlicht herbeiträgt, weil sie wieder nisten will. Sie will endlich wieder ein Nest bauen. Die Rückkehr der Taube bringt für die Noah die Gewissheit, die Taube sieht schon eine Zukunft. Ich muss an einen Film denken, Die Taube von Gaza. Der Film nimmt die Zuschauer, das ist ein älterer Film, mit in die Zeit des britischen Mandats in Palästina. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Palästinensers, der Tauben züchtet, so wie viele Orientalen das bis heute so machen. Da steht der Junge in dem Film auf dem flachen Dach seines Hauses, öffnet die Tür zum Taubenstall und sieht zu, wie sie losfliegen, seine weißen Tauben, wie sie am Himmel kreisen, die Freiheit unter den Flügeln. In dem Film spürt man, wie gerne er ihnen gefolgt wäre. Für die Vögel unter dem offenen Himmel werden die Grenzen unbedeutend, die die Völker und ihre Machthaber ziehen. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ die Taube ausfliegen. Sie kam nicht wieder zu ihm. Ein dritter Rundflug bringt der Taube die Gewissheit, sie muss nicht in der Enge der Arche bleiben. Sie kann in ihre Freiheit zurückkehren, in ein weiteres, sehr viel weiteres, offeneres Leben, als sie es in der Arche hatte. Liebe Schwestern und Brüder, nun hören wir diese symbolreiche Erzählung von Noah und der Arche, vom Raben und der Taube, heute am Ewigkeitssonntag. Die Arche inmitten der Flut erinnert uns an die Gefährdung und Bewahrung unseres Lebens und immer stärker an die drohenden und schon vorhandenen Gefahren durch Klimakatastrophen und Kriege. Ja, es gibt eine Schuld des Menschen an den Verheerungen auf Erden. Und der Gedanke kann aufkommen, ob die Welt ohne Menschen nicht sicherer wäre. Gott, so sagt die Noah-Geschichte, kennt das Risiko, aber er entscheidet anders. Er will, dass der Mensch das versteht. Taube und Rabe sind aber auch Seelenvögel. Beide sind sie in unserem Unterbewussten zu Hause. Beide beflügeln sie unsere Gedanken und Ahnungen. Wir können sie aussenden, um den Raum jenseits unseres Alltagshorizontes zu erkunden. Der vernünftige Rabe schaut sich um und sagt dann oft, ich sehe schwarz. Und die hoffnungsvolle Taube sagt, ui, ich habe einen Ölzweig gefunden. Wir selbst haben denselben begrenzten Blick wie Noah in seiner Kiste. Wir sitzen wie in einem hölzernen Kasten ohne Fenster. Wir leben und sind einigermaßen geschützt, aber den letzten Überblick über die Gefährdungen des Lebens auf der Erde und über den Verlauf und die Gefahren für unser eigenes Leben, den haben wir nicht. Wenn wir am Ewigkeitssonntag vom Raben hören, dann sicher eher mit gemischten Gefühlen. Unsere Gedanken fliegen hin und her. Bewusst oder unbewusst sehen wir im Raben verkörpert, was auch in uns ist. Die Intelligenz, der scharfe Blick, aber auch die untergründige Angst vor Unglück und Tod in der Welt und im eigenen Leben. Wir sehen die Welt, wie sie geworden ist. Wir sehen ihre Gefährdungen. Wir wissen um den Tod. Wir erleben Trauer und Wut. Wir denken auch an unseren eigenen Tod. Wir stellen uns dem Anblick von Zerstörung und wir hoffen immer wieder neu, dass die Wasser sich verlaufen mögen auf Erden. Zugleich halten wir Ausschau nach einer realistischen Hoffnung, dass das Leben auf dieser Erde weitergehen kann, auch für künftige Generationen. Wir denken an unsere Kinder und Enkel und das, was sie vorfinden werden. Wir wissen, dass da viel aufgeräumt werden muss und verändert. Da haben auch wir selbst noch einiges zu tun. Der Erkundungsflug des Raben geht bis an die Grenzen unserer menschlichen Vernunft und Wahrnehmung, auch der Wissenschaft und der Weisheit. Aber er führt uns über die Todesgrenze nicht hinaus. Wenn es aus der Perspektive des Raben ein Weiterleben gibt, dann so, dass auch noch künftige Generationen von Menschen und Tieren auf dieser Erde weiter existieren können, was ja wahrlich auch nicht wenig ist. Aber da ist in unserer Seele auch der Erkundungsflug der Taube. Nehmen wir mal an, sie steht für Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich denke noch einmal an ihren ersten Erkundungsflug. Ohne Ergebnis kehrt sie zurück. Nicht jede Suchtbewegung unserer Sehnsucht führt gleich zu einer beflügelnden Gewissheit. Die Probleme unserer Welt sind da und sie werden auch durch den Glauben nicht einfach beseitigt. Nicht einmal durch unsere Hoffnung und unsere Liebe. Auch unsere persönlichen Probleme lösen sich so einfach nicht auf. Oft bleiben wir ratlos und finden keinen Grund unter den Füßen. Auch gut, wenn wir in uns so eine Arche haben, in die wir immer wieder zurückkehren können. Das Vertrauen, dass Gott uns bewahrt, dass wir bei ihm landen können und Gott ganz vorsichtig die Hand nach uns ausstreckt und uns hereinholt, egal ob wir was gefunden haben oder nicht. Es gibt aber auch die andere Erfahrung des Glaubens. Die Rückkehr der Taube von ihrem zweiten Erkundungsflug mit dem Ölzweig im Schnabel. Ich möchte dazu Gedanken meines theologischen Lehrers Professor Richard Ries zitieren aus seinem Buch Die Rückkehr der Taube. Dort schreibt er: Auch heute spricht alles dafür, dass diese Welt gehalten wird über den Abgründen. Es ist dies der Augenblick des Noah. Wenn der Atem stockend scheint über all den Fragen. Wird sie wiederkommen, die Taube? Findet das Leben wieder statt über den Fluten des Wassers in der Enge, Vorläufigkeit und Brüchigkeit der Arche? Wann einmal werden die Wasser zurückweichen? Dieser Augenblick des Noah ist ein urbiblischer, urmenschlicher Moment. Der Zuspruch des Gottes des Lebens an Noah ist nicht auf Noah beschränkt, sondern zeigt sich erneut am Leib des Auferstandenen und am Leib und Leben all der vergänglichen Lebewesen, denen dies noch einmal und noch einmal neu zu sagen ist. Sehe die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Soweit das Zitat, da sitzt der Autor. Gut, dass wir sie haben, unsere Seelenvögel. Das Lied in der Leichtigkeit der Vögel.
Aus bewandertem Berg.
Der Titel dieser Zumutungen spricht von Erkundungsflügen in ein weiteres Leben. Das ist etwas anderes und es ist mehr als ein Weiterleben nach dem Tod. Immer weiter, gar für ewige Zeit, immer weiter. Oder eine Wiedergeburt, in der alles immer wieder von vorne beginne und die gleiche Bewährungsstress immer wieder wäre. Oft projizieren wir ja das, was wir aus unserem Leben kennen, auch über unseren Tod hinaus. Ein weiteres Leben, das hat mit Weite zu tun, mit einer Weitung über unseren Horizont hinaus. Gemeint ist damit, dass wir aufgenommen werden in die immer schon vorhandene und stets umgebende, aber unseren Augen verborgene weitere Wirklichkeit Gottes. Dass wir Zugang finden zu einer anderen Dimension, die uns normalerweise versperrt ist, wo wir nur ab und zu mal vielleicht so eine kleine Ahnung im Lauf unseres Lebens haben dürfen, dass der Vorhang so leicht gelüftet wird. Jenseits der Grenzen von Zeit und Raum, ein freier, weiter, ohne die Begrenzungen unseres Blicks, die wir in diesem Leben normalerweise haben. Ewigkeit hat man es mit tastenden Worten genannt und suchenden Worten. Jenseits, Transzendenz oder schlicht und einfach Himmel. Schauen, was wir jetzt nur glauben können. Erkennen, wie wir erkannt sind, so dass am Ende nur die Liebe bleibt und Gott ist alles in allem. Heraus aus der Kiste, Erkundungsflüge. Zu den schönsten gehört, so meine ich, der 139. Psalm. Das ist der Psalm mit den Flügeln der Morgenröte. Er redet davon, dass Gottes weitere Wirklichkeit uns immer und überall und seit jeher umgibt, auch wenn wir sie gar nicht wahrnehmen können. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Thank you. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Übrigens noch eins zum Schluss. Walter Habdank hat gegen Ende seines Lebens das Motiv mit Noah und dem Vogel und mit Ölzweig im Schnabel noch einmal aufgegriffen, diesmal als Aquarell. Ein entspannter, beseelter Noah ist da zu sehen und jetzt tatsächlich mit einer weißen Taube. Wir schließen die Informationen und Abkündigungen an. Die Kollekten, Gaben und Spenden vom 11. bis zum 17. November betrugen 1.050 Euro. Die einzelnen Gaben entnehmen Sie bitte der Aufstellung im Schaukasten. Die Kollekte bei den letzten Zumutungen für die Seenotrettung ertrugen 1.249,59 €. Das ist die größte Kollekte, die wir je in den Zumutungen hatten. Zur heutigen Kollekte kommen wir dann gleich. Erst die Hinweise. Heute Nachmittag um 14 Uhr ist Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen in der Magdalenenkirche mit Pfarrerin Felsner. Am kommenden Freitag um 18 Uhr Friedensgebet in der Laurentiuskirche. Am Samstag, den 29. November, 15.30 Uhr, Kirche Kunterbund im Evangelischen Haus am Schlossplatz. Und um 17 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Hof des Wichernhauses mit Pfarrer Popp und Pfarrer Pillmeier. Die Gottesdienste am nächsten Sonntag, dem 30. November, 9 Uhr in Eismannsberg mit Prädikantin Jager und um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Einweihung der Orgel in der Laurentiuskirche mit Dekanin Zieske und Pfarrer Popp. Im Anschluss Empfang im Evangelischen Haus am Schlossplatz und natürlich, das steht hier nicht, aber ist ja klar, mit Kantor Wittekind. Um 15 Uhr ist dann ein Orgelkonzert in der Laurentiuskirche mit Wolfram Wittekind. Und um 15.30 Uhr Andacht zur Dorfweihnacht in Weißenbrunn mit Pfarrer Popp und Pfarrer Pillmeier. Eine Trauerfeier fand statt für Frau Monika Werner, geborene Meier aus Unterrieden, verstorben mit 70 Jahren. Wir vertrauen sie dem Gott an, von dem wir eben gehört haben. Dass Sie zum Karatu-Tag eingeladen sind, haben Sie vorhin schon vernommen. Hingewiesen wird noch auf Veranstaltungen des Evangelischen Bildungswerks. Am kommenden Freitag, dem 28.11. um 19 Uhr im Evangelischen Haus, Bibelauslegung und der christlich-jüdische Dialog mit Herrn Pfarrer Dr. Oliver Gußmann. Und schon jetzt ein Hinweis auf eine Pilgerreise vom 27. April bis 3. Mai nächsten Jahres auf dem Jakobsweg in Spanien mit Günther Sternberg und Annette Scherer. Und auf eine musikalische Studienreise mit Verdis Meisterwerken La Traviata bei den Bregenzer Festspielen und Nabucco in der Arena von Verona. Die Reise wird von Wolfgang Wittekind und Annette Scherer begleitet. Flyer liegen aus, 5. bis 9. August. Die nächsten Zumutungen am 4. Advent. Die Nacht, Zeit der Geheimnisse mit Andrea Felsenstein-Rosberg, Musik Norbert Hiller und Julia Bauer. Und nun zu unserer heutigen Kollekte. Ich habe mir gedacht, vom Thema, das wir heute hatten, ausgehend, möchte ich mal hinweisen auf eine eher unspektakuläre, stille Arbeit, nämlich die Hospizarbeit, die vom Rummelsberger Hospizverein im südlichen Landkreis und in Nürnberg, auch in Altdorf, wahrgenommen wird. Und ich freue mich, dass Frau Heldorfer uns dazu einige Sätze sagt.
Guten Morgen. Mein Name ist Monika Helldörfer. Ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin im Hospizverein in Rummelsberg. 65 ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter engagieren sich im südlichen Landkreis Nürnberg und begleiten da im Jahr ungefähr 120 Menschen am Lebensende. Sie engagieren sich auch in der Trauerarbeit. Ausgebildete Trauerbegleiterinnen schenken ihre Zeit im Trauercafé, bei den Spaziergängen und in der Einzelbegleitung und auch beim gemeinsamen Kochen. Die Angebote der Trauerbegleitung werden allein durch Spenden finanziert und können so für die Teilnehmenden kostenfrei angeboten werden. Unsere aktuellen Flyer zur Begleitung von Menschen am Lebensende und von den Trauerangeboten liegen am Ausgang aus. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
Wir halten die Fürbitte. Lebendiger, lebenschaffender Gott, aus dir kommt alles Leben. Du bist in allem gegenwärtig, was lebt, und zu dir kehrt alles Leben zurück. Wir nehmen unser Leben in guten und bösen Tagen aus deiner Hand. Wir bitten dich, gedenke deiner Geschöpfe, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, bewahre deine Schöpfung in ihrer Gefährdung. Sei denen nahe, die von Hunger gequält sind, die Armut und Unrecht erleiden. Gedenke derer, die von Kriegen heimgesucht sind, die durch Unruhen und Ungewissheiten gehen und aus Gefahrensituationen fliehen müssen. Heute bitten wir dich besonders für unsere Schwestern und Brüder in Tansania, in Karatu, aber auch in anderen Krisenpunkten in Afrika. Ebenso bitten wir dich für die Menschen in der Ukraine, die nun so ungewisse Tage vor sich haben. Komm zu denen, die in ihrer Ungewissheit eingeschlossen sind. Steh deinen Kranken zur Seite. Sei deinen Sterbenden nahe. Schaffe Gerechtigkeit unter den Völkern, Freiheit, Frieden und Lebensmöglichkeit. Wehre dem Bösen in jeder Gestalt, behüte uns alle jetzt und in der Stunde unseres Todes. In deiner Liebe, Herr, sind wir geborgen. In deiner Schöpfung folgen wir unserer Berufung. In deinem Reich werden wir dir endgültig gehören. Wir preisen die herrlichen Werke, die du geschaffen hast. Wir staunen über die verschlungenen Wege, die du mit uns gehst. Wir vertrauen dir, auch angesichts der Geheimnisse und Rätsel, die du in unser Leben legst. In allem loben wir deinen heiligen Namen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit dem Segen unseres Gottes in die Tage, die nun für euch kommen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.